vergeben können und Versöhnung finden. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen? Erster Satz. Ich wünsche mir, du würdest mir verzeihen und es wäre alles wieder wie vorher. Und der zweite Satz. Lass mich in Ruhe. Beide Sätze haben etwas gemeinsam. Ich habe sie beide erst kürzlich gehört. Und beide sagen vor allem, ich will meinen Frieden. Aber der Unterschied ist, der erste, der sagt, ich wiederhole es nochmal, ich wünschte mir, du würdest mir verzeihen und alles wäre wieder wie vorher, der sagt eigentlich, ich will meinen Frieden, indem du wieder nett zu mir bist. Das ist der Harmonietyp. Und der andere hier, der sagt, lass mich in Ruhe, der sagt eigentlich, ich will meinen Frieden, indem du mich nicht mehr störst. Beide sagen eigentlich etwas Ähnliches, aber das ist der Distanztyp, das ist der Harmonietyp. Beide wollen einfach ihren Frieden, aber Gott denkt anders. Und wir kommen ja auch zum Gottesdienst oder schauen diese Predigt auf YouTube, weil wir Gott besser kennenlernen möchten. Das ist ja auch ein Motiv, ein Grund, warum es Gottesdienste gibt. Komm hierher und lerne Gott und seine Angebote besser kennen. Denn erst, wenn wir verstehen, wer dieser Gott ist, von dem wir jetzt auch Lieder gesungen haben, dann werden wir realisieren, wie sich das auf unser Leben auswirkt. Wir können uns Gott nicht so zurechtzimmern, wie wir es gern hätten. Und dann enttäuscht er uns ständig wieder, weil er nicht unsere Wünsche erfüllt. Wir sollen mal kennenlernen, wie Gott ist. Und Gott ist nicht ein Gott, der sagt, ich will meinen Frieden, sondern es ist ein Gott, der sagt, ich will euren Frieden. Das ist gewaltig, das ist gut. Gott ist nicht der, der sagt, ich will Ruhe vor euch. Oder seid doch wieder nett zu mir. Sorry, ich war ein bisschen zu hart damals in der Sintflut. Seid wieder nett zu mir. So ist Gott nicht. Sondern er sagt, ich will euer Bestes. Und deswegen, ich bin der Gott des Friedens, verschenke ich mich euch, damit ihr Frieden habt. Deswegen erfülle ich euch mit meinem Frieden in eurem Herz und eurem Sinn und euren Gedanken. Mein Predigttext steht im 2. Korinther 5, Vers 19 und der hat es in sich. Hier steht, denn Gott war in Christus. Und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Noch einmal, oder wollt ihr es gleich mit mir lesen, damit dieser Text auch richtig verstanden wird? Gemeinsam, wer möchte, liest mit mir. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. 2. Korinther 5, 19. Es geht um Vergebung. Das Wort Vergebung taucht hier nicht auf, aber es ist dort enthalten, wo es heißt, er rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist eigentlich Vergebung. Er verzichtet darauf, deine und meine Verfehlungen noch anzurechnen. Das ist die Vergebung. Ein rechtlicher Akt. Wir haben Sünden gemacht, also haben wir Schuld. Sünden bringen Schuld. Schuld trennt uns von Gott. Gott verzichtet darauf, diese Verfehlungen uns anzurechnen. Er räumt diese Schuld weg und Versöhnung wird wieder möglich. Das ist Vergebung und jetzt kommt auch die Versöhnung, wie es heißt, er hat die zerrüttete Beziehung von uns Menschen zu Gott wieder geheilt. Da kommt überhaupt kein «Lasst mich doch in Ruhe» rüber, sondern ein «Ich lasse euch nicht in Ruhe, damit wir versöhnt werden können miteinander». Da steckt auch kein «Ich wünschte mir, ihr wärt wieder nett zu mir» drin, sondern «Ich entscheide mich, eure Sünden zu vergeben». Damit wir versöhnt werden können. Wir sind hier mitten im Evangelium. Wir sind mitten in der Botschaft, von der Paulus sagt, es ist die Botschaft vom Kreuz. Für die Philosophen, die griechischen Philosophen, ein Blödsinn. Und für die gesetzlichen Leute, das waren für den Paulus damals die Juden, ist es ein Anstoß, ein Ärgernis. Aber es ist für uns, die wir an Jesus glauben, eine Kraft Gottes. Da sind wir mitten im Evangelium. Da lernen wir Gott wirklich besser kennen und sein Angebot. Beginnen wir zuerst damit. Der Schmerz der Unversöhntheit. Wenn Gott, der Gott, der in sich genügt, der nicht Menschen braucht, damit er sich gut fühlt, wenn Gott sich entscheidet, alles zu geben, damit er sich versöhnen kann und die Menschen mit sich versöhnen kann, dann muss die Welt und wir Menschen in einem besonderen Zustand sein. Es ist der Zustand der Unversöhntheit. Wir sind in einem unversöhnten Zustand mit Gott und Gott selber, der Gott des Friedens ist, kommt in der Person von Jesus Christus und überwindet diesen Zustand. In Römer 5, Vers 10 wird das Thema auch angesprochen und hier heißt es sogar so: Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes, Jesus, mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Da stehen zwei Dinge drin, die wichtig sind für uns, um zu verstehen. Das eine ist, dass der Sohn Gottes, Jesus, gestorben ist und dass der Tod tatsächlich das Schlüsselmoment ist, damit Versöhnung überhaupt entstehen kann. Und das Zweite, was hier steht, ist, wir waren Feinde Gottes. Der Zustand des Unversöhnten mit Gott bedeutet, wir sind Feinde Gottes. Ui. Ui. Ist uns das bewusst? Hier in Luzern Süd, Horb, Kriens wohnen etwa 40.000 Menschen. Menschen, die von Natur aus in einem unversöhnten Zustand mit Gott sind. Von Natur aus, von Geburt aus ist das so. Man kommt nicht einfach automatisch, wird man so in eine versöhnte Situation hineingeboren. Von Natur aus unversöhnter Zustand mit Gott. Und jetzt lesen wir noch Feinde Gottes. Also würden alle, die meisten würden sagen, nein, ich habe nichts gegen Gott. Wenn es ihn denn gibt, habe ich nichts gegen ihn. Aber hier ist nicht eine Feindschaft gemeint, wo wir in einer so das Gefühl haben, wir hätten etwas gegen Gott, emotional. Aber dadurch, dass wir Gott nicht danach fragen und nicht nach seinem Willen leben, erklären wir uns als Feinde Gottes. Wir sind in diesem unversöhnten Zustand gegenüber Gott von Natur aus und das schmerzt. Das ist der Schmerz der Unversöhntheit. Das tut weh und das muss ändern. Wenn jemand Gott nicht kennt oder Gott nicht so nah ist, dann nimmt er diesen Schmerz auch nicht so wahr. Aber je näher man jemandem kommt, desto mehr merkt man dann auch, oi, da ist Unversöhntheit, das tut weh. Das erleben wir ja auch so. Das Beispiel von einem Zwillingsbruderpaar in der Bibel, die sich total verfeindet haben, zeigt das total gut auf. Es geht um Jakob und Esau, die beiden waren Todfeinde. Und der Jakob floh vor seinem Bruder Esau, damit ihn dieser nicht umbringt. Der Schmerz der Unversöhntheit war dann aber im fremden Land für Jakob nicht mehr so und dringend, weil der Esau war ja weit weg und er konnte ihm nichts tun. Jakob konnte sich in diesem neuen Land bei Verwandten eine neue Existenz aufbauen. Er konnte wohlhabend werden. Und für damals bedeutet das viele Tiere, viele Knechte und Mägde, viele Kinder. Bei Jakob alles vorhanden. Dann kam aber der Moment, wo er wieder zurückgehen wollte in das Land, wo er aufgewachsen ist. Und er wusste, ich werde meinem Zwillingsbruder Esau begegnen, meinem Todfeind. Und jetzt kommt dieser Schmerz vom Unversöhnten wieder hoch. Es tut weh. Was macht Jakob jetzt? Wie begegnet er diesem Schmerz der Unversöhntheit? Ich möchte euch das in der Bible Story von heute erzählen. Natürlich fasse ich das zusammen. Es sind zwei Kapitel in 1. Mose 32 und 33. Als erstes, wir sind jetzt mittendrin, Jakob mit seinem ganzen Tross, seinen zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, 11 Söhnen, Knechten, Mägden, Tieren bis ans Ende des Horizonts fast auf dem Weg zurück in das Land, wo er aufgewachsen ist. Er sendet als erstes Boten zu seinem Bruder Esau. Die Boten sollen Folgendes ausrichten. Mein Herr Esau, dein Knecht, der Jakob, war in einem fremden Land bei unserem Onkel Laban und er hat dort Wohlstand bekommen. Jetzt kommt er zurück und er hofft, dass du uns freundlich aufnimmst. Die Boten kommen wieder zurück zu Jakob. Und was berichten sie? Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Jakob erschrickt. Er denkt, nein, was mache ich jetzt? Und in seiner Angst entscheidet er, all seinen Besitz in zwei Gruppen aufzuteilen, weil er sich denkt, wenn der Esau eine Gruppe überfällt, dann kann wenigstens die andere Gruppe entkommen. Dann betet er. Herr, du hast mir doch geboten, dass ich zurück soll in dieses Land. Aber ich habe Angst vor Esau. Ich habe riesig Angst. Ich erinnere mich aber, dass du gesagt hast, Herr, dass du aus mir ein großes Volk machen willst, dass meine Nachkommen wie Sand am Meer sein werden. Nach diesem Gebet bereitet Jakob ein Geschenk vor für seinen Bruder Esau. Er nimmt von seinem Hab und Gut 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 40 Kühe, 10 Stiere, 30 säugende Kamele, 20 Eselinnen und 10 Eselsfohlen. Er bereitet alles in kleinen Herden vor und sendet sie zu Esau und sagt, erzählt ihm, dass das ein Geschenk von Jakob sei, seinem Diener. Jakob dachte sich dabei, ich will Esau mit diesen Geschenken freundlich stimmen. Ja, Geschenke. In der nächsten Nacht, die Geschenke sind unterwegs zu Esau, dem Trupp entgegen. In der nächsten Nacht nimmt Jakob jetzt seine ganze Familie und sein Hab und Gut und bringt es noch über eine Furt, über den Fluss Jabok, geht selbst nochmal zurück und bleibt in der Nacht alleine dort. Plötzlich ist hier ein Mann, der kämpft mit ihm. Die ganze Nacht ein Ringkampf bis zum Morgengrauen. Dann will der Mann gehen und er sagt, lass mich los. Jakob hält ihn fest und sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Da sagt der Mann, wie heißt du? Und sagt, ich heiße Jakob. Du heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern du heißt Israel, weil du mit Gott und mit Menschen gekämpft hast und du hast gesiegt. Dann segnet er Jakob. Und im Morgengrauen geht dieser Mann weg. Jakob geht zurück und er sieht im Morgengrauen seinen Bruder kommen mit den 400 Leuten. Er sammelt seine Familie und sie gehen zusammen, Jakob voran, auf Esau zu. Unterwegs zum Weg zu Esau verneigt sich Jakob 7-mal vor seinem Bruder. Und Esau rennt Jakob entgegen, fällt ihm in die Arme und sie weinen. Nach dieser Begrüßung fragt Esau, hey, wer sind diese Leute? Und Jakob darf Esau seine ganze Familie vorstellen. Und dann fragt Esau, was wolltest du mit diesen Herden, die da mir entgegengekommen sind? Ja, weißt du, Esau, das sind Geschenke für dich. Och, sagt Esau, ich habe genug. Behalt das für dich. Nein, wenn du mich annimmst, so nimm bitte auch mein Geschenk an. Esau lässt sich überreden. Und dann sagt er zu Jakob, hör mal zu, Jakob, komm doch mit, wir wohnen in Seir. Aber Jakob sagt noch etwas, was er vorher gesagt hat. Weißt du, Esau, als ich dich gesehen habe, da habe ich in dir das Angesicht Gottes gesehen. Du warst mir so freundlich. Aber es ist total gut, dass ich jetzt mit dir kommen könnte. Weißt du, wir haben so viele kleine Kinder und säugende Tiere. Das wäre zu schnell, wenn wir mit dir mitkommen. Lass uns doch einfach dir nachziehen. Und so hat Esau sich dann wieder verabschiedet und Jakob ist seines Weges gegangen. Das ist die Geschichte aus 1. Mose 32 und 33, in Auszügen natürlich nur. Der Schmerz der Unversöhntheit hat Jakob sehr bewegt. Wie hat er gehandelt? Zuerst, erste Reaktion, was war das? Angst. Was hat er in der Angst gemacht? Einfach sagen. Na, vorher noch, vor dem Gebet. Er war noch nicht so fromm eingestellt. Er hat mal sein Hab und Gut aufgeteilt. Er wollte Sicherheiten schaffen. Weißt du, jetzt beim Hochwasser, da haben wir wahnsinnig gebetet, dass unser Ferienstudio nicht voll wird. Und wir haben im Glauben gebetet, aber wir haben auch der Feuerwehr angerufen, dass sie da das ganze Studio schützt. Und die Feuerwehr hat gute Arbeit gemacht, aber das Hochwasser auch. Der Teppich wurde trotzdem nass. Das ist irgendwo in uns gut. Wir wollen Sicherheiten schaffen. Ja, Feuerwehr und das noch und eine Versicherung dort. Und irgendwo ist das in uns drin, weil wir auch irgendwo Misstrauen haben. Jakob hatte Misstrauen zu Esau. Wird er mir immer noch den Tod wünschen? Oder wird es freundlich ausgehen? Wir haben manchmal auch Misstrauen gegenüber Gott und denken uns, ja, wir teilen unser Hab und Gut auf. Gott, du darfst alles haben von mir. Da gibt es noch was. Kennt ihr das? So handeln wir manchmal, dass wir einfach nicht unser ganzes Leben Gott geben, weil wir ihm nicht ganz trauen. Er könnte es vielleicht doch böse meinen. Und das ist die erste Reaktion, die kommt aus Angst. Angst. Und Angst ist nicht von Gott. Die Liebe Gottes kann die Angst austreiben. Das ist so. Wir müssen uns dem stellen. Was war die zweite Reaktion? Ihr habt es bereits gesagt, Jakob hat gebetet. Und in diesem Gebet hat er sich selbst daran erinnert, was eigentlich seine Berufung ist. Du hast mich gesandt, hierhin zurückzukehren. Du hast mir versprochen, Herr, dass meine Nachkommen so zahlreich werden wie Sand am Meer. Im Gebet konnte er sich wieder vergegenwärtigen, wer er ist und wer Gott ist. Und das ist gut für uns, wenn wir das im Gebet auch machen. Das Gebet soll nicht einfach sein, oh Herr, hilf uns, es ist so gefährlich, sondern ein, wir holen die Zusagen Gottes hinein in unsere Gebete und erinnern Gott daran, was er versprochen hat und erinnern uns selbst daran. Zum Beispiel haben wir diese Zusage aus 2. Petrus 1, Vers 3, wo es heißt, je mehr wir Jesus Christus kennenlernen und je besser wir ihn kennenlernen, so gibt er uns durch seine göttliche Kraft alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist eine Zusage. Und dann heißt es dort noch, er hat uns durch seine Güte und durch seine Barmherzigkeit berufen. Solche Zusagen, nehmen wir die mit hinein. Was war das Dritte, wie Jakob reagiert hat? Was war das nach dem Gebet? Er hat sich gedemütigt und Geschenke, habe ich gehört, ja? Mit den Geschenken. Er hat Geschenke gemacht und sie seinem Bruder Esau geschickt und er hat sich gedemütigt. Er nannte Esau Herr und sich selbst Diener. Das ist speziell. Stell dir vor, du bist in einem unversöhnten Zustand mit jemandem. Da ist nicht alles ausgeräumt, vielleicht ist da oberflächlicher Friede, aber eigentlich merkst du, unversöhnt, irgendwie noch. Wie Jakob sich demütigen vor dem anderen, sich bücken, schon nur um dem anderen etwas aufzulesen, was runtergefallen ist, das wäre schon mal etwas. Aber nicht mal das bringen wir manchmal übers Herz. Da sind wir dem anderen gegenüber, dem fällt was auf den Boden und wir machen einen Schritt zurück, damit er es aufheben kann. Da merken wir die Haltung. Jakob hat sich gedemütigt. Er hat sich gebückt. Und Jakob investiert also mitten hinein in diese Beziehung. Er will die wiederherstellen. Aber bevor jetzt Jakob dem Esau begegnet, geschieht noch dieser seltsame Kampf am Fluss Jabok. Wirklich seltsam. Wer war das? War das ein Engel? War das Gott selbst in der Person von Jesus Christus? Ist nicht so wichtig. Jakob, das habe ich ausgelassen in der Erzählung, sagt am Schluss, am Morgen, ich habe das Angesicht Gottes gesehen. Und deswegen nannte er den Ort, wo das geschehen ist, Phnuel, Angesicht Gottes. Und so hat Jakob diese Begegnung mit Gott erlebt. Er hat auch einen neuen Namen bekommen. Wenn ihr in der Bibel eine Geschichte lest, wo jemand einen neuen Namen bekommt, ist das immer ein Schlüsselereignis. Jakob hat den Namen Israel bekommen. Der Name hat sich gehalten bis heute. Und dann, bei der Begegnung mit Esau, sagt Jakob dem Esau, ich habe in deinem Angesicht das Angesicht Gottes gesehen, du warst mir freundlich gesinnt. Gott ist hineingekommen in die ganze verzwickte Situation. Er hat den Jakob berührt, hat ihn gesegnet, hat ihm sein Gesicht gezeigt. Ein Stück weit von Gott hat er erkannt, je mehr wir Jesus kennenlernen, desto mehr gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. In dieser Begegnung ist Jakob dem Esau begegnet und er hat in ihm Gottes Angesicht gesehen. Jedem Menschen, dem wir begegnen, da begegnen wir das Ebenbild Gottes. Wir begegnen nicht unseren Feinden, wir begegnen nicht denen, die uns gedemütigt haben, wir begegnen nicht denen, die uns bloßgestellt haben, wir begegnen nicht denen, die uns nicht in Ruhe gelassen haben. Wir begegnen jemandem, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Hey, das ist besonders. Und das hilft mir in der Begegnung mit Menschen, wo es um Versöhnung geht. Ich leitete einmal eine Gruppe von Teenies. Mache ich ja immer wieder. Aber ich erinnere mich an eine besondere Situation. Die Gruppe war sehr unkonzentriert, wie das bei Teenies manchmal so ist. Und ich wurde immer ungeduldiger, wie das bei Erwachsenen manchmal so ist. Irgendwann riss mir der Geduldsfaden. Ich redete laut, so nach dem Motto, ich will jetzt meinen Frieden. Und ich habe ihnen eine Aufgabe gegeben und bin rausgegangen. Und erst am Ende der Lektion wieder zurückgekommen. Danach war die Beziehung zwischen mir und dieser Gruppe nicht mehr wie vorher. Wir arrangierten uns. Es war ein kühles Leiter-Teenager-Verhältnis mit viel Anstand und Respekt, aber kühl. Begegnung ist ein unversöhnter Zustand. Ich wollte das mit dieser Gruppe einfach noch zu Ende bringen. Ehrlich gesagt, ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber da war eine andere Leiterin. Die hat gesehen, was da abgeht. Und sie hat gesagt, unversöhnter Zustand. Das soll nicht sein. Da muss etwas geschehen. Sie arrangierte ein Treffen mit mir und den Teenies, war selbst mit dabei und es gab eine Aussprache. Ich habe den Teenies zugehört, habe verstanden, wie Teenies ticken. Sie haben mir zugehört, haben vielleicht auch etwas verstanden, aber irgendwo haben wir beide verstanden, da kommt Gott mitten hinein. Und wir können es miteinander, weil Gott hier ist, weil Jesus hier ist. Er, der Gott des Friedens. Also ich bin überzeugt, wenn ich den Teenies so begegne, als würde ich Jesus begegnen, dann hat das einen gewaltigen Einfluss darauf, wie ich mich ihnen gegenüber verhalte. Bei wem möchtest du das heute ausprobieren? Sagen, oh, zu der Person. Versuch mal, das nächste Mal, wenn ich der begegne, mir gerade zu sagen, ich sehe jetzt Gottes Ebenbild vor mir. Ja, natürlich ein bisschen kaputt, aber Gottes Ebenbild da drin. Ich möchte Jesus in dieser Person sehen. Wie Jakob zu Esau sagte, als ich dein Angesicht gesehen habe, da habe ich Gottes Angesicht gesehen. Du warst mir so freundlich. Mit wem möchtest du das machen? Überleg dir schnell. Gibt es da jemanden, der sagt, das probiere ich jetzt gerade aus. Mal schauen, was da wird. Ich bin im Moment still, dass du dir einen Namen überlegen kannst, wenn du das möchtest. ich werde bei dieser Bible-Story noch einen Zweifel nicht ganz los. Ich habe am Schluss erzählt, wie Esau den Jakob eingeladen hat, komm jetzt zu mir nach Seir. Jakob hat gesagt, ja, einfach langsamer. Aber er ist dann in die andere Richtung gezogen. Er ging nicht nach Süden, nach Seir, sondern ging über Sukkot nach Sichem, das ist im Westen von dem Ort, wo sie sich getroffen haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum Jakob den anderen Weg eingeschlagen hat, aber ich merke, etwas ist auch darin, er hat einfach jetzt Ruhe bekommen mit seinem Bruder Esau. Der unversöhnte Zustand war weg. Sie hatten es wieder nett miteinander und jetzt lieber nicht mehr zu nah. Das machen wir doch manchmal. Wenn wir irgendwo einen Konflikt irgendwo klären, können wir sagen, lieber jetzt einfach lassen wir einander in Ruhe. Ich lasse dich leben, du mich, dann geht's. Das ist aber nicht Versöhnung, sondern das ist einfach, ja, wir lassen uns jetzt. Neutralität. Vielleicht liegt das daran, dass das Problem zwischen Esau und Jakob, warum es überhaupt zu diesem Konflikt geführt hat, nicht angesprochen wurde. Es steht nichts davon. Es steht nichts von dieser Geschichte mit der Linsensuppe. Es steht nichts von diesem Betrug, den Jakob gegenüber Esau gemacht hat und ihm das Erstgeburtsrecht geklaut hat, den Segen geklaut hat. Nichts wird da angesprochen, sondern einfach, hallo mein Bruder. Versöhnung, ohne dass die Ursachen vom Konflikt bereinigt werden, hält nicht lange. Wir kommen nochmal zurück. Bei Gott ist es so, er sagt, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen, den Menschen, ihre Sünden nicht mehr an. Echte Versöhnung folgt der Vergebung. Lass mich dazu ein paar Gedanken noch sagen. Versöhnung bedeutet Heilung einer zerrütteten Beziehung. Wie kann echte Versöhnung geschehen? Wie kann kaputte Ehebeziehung wieder geheilt werden? Es gibt ja in der Bibel eine ganz starke Aussage, ich habe die hier auf der Folie. Also natürlich müsste man zu dem Thema Scheidung und Wiederheirat noch weitere Bibelstellen annehmen. Die ist klar und scharf. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie es bereits getan hat, soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann, er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Wie gesagt, ich will hier nicht jetzt eine Abhandlung über Scheidung und Wiederheirat machen, sondern ich will hier sagen, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Versöhnen und Aussöhnen im zwischenmenschlichen Bereich gebraucht wird. Sonst ist es immer die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Bei der Ehe wird es hier gebraucht. Aussöhnen. Wie ist das möglich? Wie kann eine Versöhnung geschehen, wo eine Beziehung zerrüttet ist? Versöhnung ist der Königsweg. Man will sich doch nicht noch einmal auf die gleiche Art und Weise verletzen. Da läuft dasselbe ab. Jakob ging nach Sichem, nicht nach Seir. Ich wollte mich mit meinen Teenagern einfach noch arrangieren und irgendwie die Gruppe zu Ende bringen. Aber Gott wollte mehr. Gott wollte echte Versöhnung. Er wollte, dass etwas geschieht. Nicht oberflächlichen Frieden. Stopp zum oberflächlichen Frieden. Stopp dazu, dass ich sage, Hauptsache ich habe meinen Frieden und die anderen, die sollen selbst schauen. Stopp dazu. Stopp und nochmal Stopp. Gott hat gesagt, ich versöhne euch mit mir und jetzt gebe ich euch die Botschaft der Versöhnung. Als Christen haben wir nicht die Wahl, sondern wir sind beauftragt, Versöhnung zu verkündigen und Versöhnung zu leben. Wir dürfen nicht auf halbem Weg stehen bleiben, so schmerzhaft das ist, so herausfordernd das ist. Leute, ich spreche zu mir, vor allem, weil ich ein Harmonietyp bin. Und wenn die Leute nett zu mir sind, dann wische ich alles weg am liebsten. Hauptsache, wir haben es ja wieder. Ich spreche aber auch zu dir, wenn du ein Distanztyp bist, der sagt, ja, geht weg von mir. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Nein, wir haben den Auftrag, die Versöhnung zu leben und zu verkündigen. Leute, das geht einfach nicht, dass wir in unversöhnten Situationen bleiben. So verstehe ich die Bibel. So verstehe ich unseren Auftrag. Hier, Epheser 4,32. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können das nicht aus uns heraus. Gott vergibt uns in Christus. Und wir dürfen, sollen, müssen einander vergeben. Was heißt das? Einer unserer Jungscharleiter in meiner früheren Gemeinde war so im Team, ein ganz junger Mann, hat sich entschieden, mit seiner Freundin zusammenzuziehen, ins Konkubinat. Wir sind der Überzeugung, dass Gott möchte, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn sie intim und persönlich wird, in der Ehe gelebt wird. Wir möchten nicht, dass unsere Mitarbeiter im Konkubinat leben. Das war damals so, das ist auch heute in unserer Gemeinde so. Deswegen habe ich mit dem Mann gesprochen, oder wir haben mit dem Mann gesprochen und die Situation erklärt. Schau, du bist jetzt noch nicht mit ihr zusammengezogen. Geht doch den Weg zur Ehevorbereitung, auch wenn ihr jung seid, ist doch kein Problem. Und dann heiratet. Und du bist ein Vorbild für die Kinder, du bist ein Vorbild in der Gemeinde, du hast eine Leitungsfunktion, komm. Der Mann hat sich entschieden zu sagen, nein, es ist mir wichtiger, jetzt einfach mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Das machen ja alle so und ihr seid, hat er nicht gesagt, ihr seid zurückgeblieben, er war anständig. Aber er hat sich getrennt und wir haben dann logischerweise auch gesagt, ja, so kannst du nicht mehr Leiter in unserer Jungschar sein. Geht nicht, du bist ein Vorbild. Es passt ja nicht zusammen. Wir wollen diesen Wert hochhalten der Ehe, dass das der Ort ist, wo Sexualität und Gemeinschaft gelebt wird zwischen Mann und Frau. Und du lebst es anders, bist aber ein Leiter bei uns, passt nicht. Du bist herzlich willkommen, weiter zu unserer Gemeinde zu gehören, aber eine Leitungsfunktion geht nicht. Und so hat das dann zu einer Trennung geführt, wo sich das junge Paar auch entschieden hat, es ist auch schwierig, wir kommen lieber auch nicht mehr in die Gottesdienste. Der Schmerz der Unversöhntheit war hier. Wir haben das gespürt. Und wir wussten auch, je länger die Trennung andauert und sie nicht mehr kommt, desto geringer wird der Schmerz und wir lassen es einfach sein. Ich weiß nicht mehr, wie es zustande gekommen ist, aber wir haben ein Fest der Vergebung arrangiert. Mit diesem jungen Paar, an einem schönen Ort. Garten, Swimmingpool, alles dabei für eine Party, für ein Fest. Das Jungschar-Team, das irgendwo involviert war in dieses Geschehen, wir von der Gemeindeleitung haben uns getroffen und haben die ganze Geschichte nachgesprochen, nacherzählt. Wir haben gemerkt, wo etwas nicht verstanden worden ist. Wir haben gemerkt, wo etwas verletzend war. Von unserer Seite zu dem Paar, von dem Paar zu unserer Seite. Wir haben dafür, dass wir, wo wir Schuld erkannt haben, einander auch diese Vergebung erbeten und der Vergebung zugesprochen. Wir haben uns entschieden, die Schuld nicht mehr nachzutragen. Wir haben darauf verzichtet, die Übertretungen noch anzurechnen. Das ist dort am Swimmingpool passiert. Und wir haben die Neuausrichtung orientiert. Wir haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Auch ihr als Paar, kommt doch wieder in die Gottesdienste. Jetzt waren sie, soviel ich weiß, sogar verheiratet und der Jungscharleiter ist dann punktuell wieder eingesprungen in der Jungschar. Natürlich sind auch Narben zurückgeblieben, aber es ist Versöhnung geschehen. Dadurch, dass wir Vergebung gewährt haben. Und Vergebung ist geschehen dadurch, dass wir ganz offen die Dinge angesprochen haben. Ich glaube, das ist ein Modell, was wir dort erleben durften, dass wir auch in unsere Beziehungen hineinnehmen können. Hast du eine Beziehung, wo du merkst, unversöhnter Zustand? Hast du etwas, wo du merkst, Schmerz der Unversöhntheit? Dann geh den Weg, nicht einfach über Hauptsache, du bist wieder nett zu mir, sondern geh den Weg über die Vergebung. Geh den Weg dadurch, wie es Gott selbst auch gemacht hat. Denn die Botschaft der Versöhnung ist die, noch einmal, ein letztes Mal heute, diese Bibelstelle aus 2. Korinther 5, 19, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Er hat uns die herrliche Botschaft der Versöhnung anvertraut. Und im nächsten Vers, Vers 20, wird das noch ausgedeutscht. Da sagt er, der Paulus, im Auftrag von Gott, und wir dürfen uns in dieses Wir hineinnehmen, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch mit Gott versöhnen. Um solche Botschafter von Christus zu sein, wollen wir selber vergeben können und Versöhnung finden. Ich gebe euch drei Schritte, die uns vielleicht oder hoffentlich helfen können, auf diesem Weg zur Versöhnung zu wachsen. Nicht, damit wir unseren Frieden haben. Nein, eben nicht. Sei doch wieder nett zu mir. Auch nicht, lass mich endlich in Ruhe, sondern ich will deinen Frieden, ich will dein Bestes, wie Gott das für dich will. Diese drei Schritte sind, nimm Vergebung von Gott an. Nimm auch Versöhnung von Gott an. Lebe in dieser Beziehung, die Gott durch Jesus Christus für dich bereithält. Es ist eine sehr schöne Beziehung. Lass nichts dazwischen kommen. Schaff in mir Gottes neues reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht her. Nimm die Heilige Geist nicht von mir. Schenk mir wieder deine Hilfe. Das ist das Gebet, Psalm 51 zum Beispiel. Zweiter Punkt, vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Und das ist möglich, auch wenn du dem anderen gar nicht begegnest. Wenn der andere vielleicht gar nicht mehr lebt oder er irgendwo lebt und du hast keine Kontaktdaten von ihm. Vergebung ist eine Haltung. Vergebung ist eine Entscheidung, die du, die ich treffen kann. So wie es Gott gesagt hat, ich entscheide mich, ich verzichte darauf, dir deine Übertretungen anzurechnen. So kann ich vergeben, indem ich dir sage, also mich entscheide für über jemanden, ich trage dem seine Übertretungen an mir, seine Verletzungen nicht mehr nach. Das ist das, was im Kopf und im Willen, im Herzen geschehen kann. Das sind dann verletzte Gefühle, die mitschwingen, die irgendwo sagen, hey, stopp, das ist ungerecht, du kannst doch einfach jetzt das denn nicht einfach wegdenken. Aber Vergebung geht da weiter, weil es sagt, es ist richtig, den Frieden zu wollen. Und Gefühle, ihr kommt schon mit. Gott heilt auch verletzte Gefühle, er heilt auch solche Erinnerungen, die schmerzhaft sind. Halte aber daran fest, dass du die Übertretungen, die Verletzungen, die dir andere zugefügt haben, ihnen nicht mehr nachträgst. Das ist der zweite Schritt. Vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Wie wir es im Vater unser auch beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Dritter Schritt, mach du den ersten Schritt zur Versöhnung. Es ist so gäbig, wenn der andere kommt. Wenn der andere dann den Schmerz der Unversöhntheit nicht mehr aushält. Aber mach du den ersten Schritt. Wie ist das bei Gott und dir? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Warst du es? Gott, ich hätte vielleicht gerne doch noch mal mit dir. Aber wir haben die Bibelstelle gelesen, Römer 5,10. Gott hat uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt, als wir noch Feinde waren. Gott ist zu uns gekommen, auf uns zugekommen. Er macht den ersten Schritt. Ich will lernen, immer wieder neu den ersten Schritt zu machen. Vergeben kannst du alleine, Versöhnung, da brauchst du den anderen. Und der Schlüssel dazu ist, lass dich mit Gott versöhnen. Lebe versöhnt mit Gott. Ich möchte euch ein ganz, ganz eindrückliches Video zeigen. Die Situation ist in einem Gerichtssaal. Wir brauchen den Ton, gell? Die Situation ist in einem Gerichtssaal, USA. Eine Polizistin hat einen Afroamerikaner erschossen. Die Polizistin steht vor Gericht. Im Zeugenstand ist der Bruder des Erschossenen. Dieser Bruder des Erschossenen hat etwas gegen die Polizistin. Er hat definitiv etwas gegen die, logisch. Wie geht er mit diesem Zustand der Unversöhntheit um? Text ist auf Englisch gesprochen, Deutsch ist es unterschrieben, also wir können mitlesen, was gesagt wird. Kommt er nicht? Ha, jetzt habe ich das so wunderschön angekündigt und der Film kommt nicht. Kannst du ihn irgendwie so starten, geht das? Geht nicht, hä? Oh, jetzt habe ich so wunderschön angekündigt. Wir schauen, dass wir das vielleicht am Ende des Gottesdienstes noch zeigen können. Lass uns ein Lied singen. über den Leuchtturm, dass Jesus unser Leuchtturm ist und uns wirklich helfen kann auf dem Weg mit ihm.